Rendi hätte sich jetzt in dieser Situation europäisch positionieren müssen und hätte den internationalen Konnex der SPÖ wieder stärker in den Vordergrund stellen müssen. Damit hätte sie sich ganz klar von ihren beiden Mitbewerbern unterschieden. Aber aktuell, und ich meine, Rendi Wagner ist ja nicht erst seit vorgestern Parteichefin, sondern schon ein ganz schönes Zeitalter lang, hat es einfach nie geschafft, diese Gruppen inhaltlich anzusprechen.
Profil Podcast.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zum Profil-Podcast mit Meinungsforscher Peter Haig. Guten Tag, Herr Haig.
Schönen guten Tag, Herr Dohle.
Mein Name ist Philipp Dohle und wir sprechen heute über die Sonntags- und Kanzlerfrage im April. Herr Haig, medial wurde die letzten Wochen ja viel über die SPÖ, die Mitgliederbefragung und den Dreikampf zwischen Rendi Wagner, Doskozil und Babler diskutiert. Auf die Sonntagsfrage hat das jetzt derweil keine signifikanten Auswirkungen. Sind die Wählerinnen und Wähler derweil in Lauerstellung?
Nein, in Lauerstellung sind sie nicht, weil sie wahrscheinlich das Ganze nicht rasenspannend finden. Das ist ja, wie gesagt, immer unser beider Blick auf die Dinge. Draußen geht es um ganz andere Dinge. Aber man hat schon ein bisschen das Gefühl, dass es dieser Klärung einfach bedarf. Und dann wird sich auf den Wählermärkten wieder etwas bewegen oder auch nicht. Denn wenn es die Erklärung gibt und es bleibt die amtierende Parteichefin, dann gehen wir nicht davon aus, dass das irgendwelche nachhaltigen Auswirkungen, also weder nach oben noch nach unten haben wird, kommt Doskozil oder eher unwahrscheinlich aus meiner persönlichen Sicht, aber kommt Andreas Babler. Dann wird sich sicher auf den Wählermärkten signifikant etwas verschieben.
Sie haben jetzt aktuell auch abgefragt, welche der Kandidatinnen, Kandidaten um den SPÖ-Vorsitz den Menschen am ehesten anspricht, auch unabhängig von der Parteipräferenz, von der generellen. Aber hier bekommt Hans-Peter Doskozil am meisten Zuspruch, vor Rendi Wagner und dann als dritter Babler. Hat das auch damit zu tun, weil Doskozil am ehesten auch Menschen, jetzt sage ich mal, aus dem Konservativen und auch aus dem SPÖ-Eck lukrieren könnte?
Naja, da wälzen wir zum x-ten Mal die Geschichte aus und ich wiederhole mich schon wie die tibetanische Gebetsmühle. Ja, Hans-Peter Doskozil punktet im Mitte-Rechts-Lager. Noch einmal zur Klärung, nein, das sind nicht Menschen, die oder deren Eltern oder Großeltern nationalsozialistische Vergangenheit hatten, sondern sind Menschen, die mittig positioniert sind, aber eher konservativ geprägt sind, also die sehr, sehr sicherheitsorientiert sind, so, insbesondere was das Thema Soziales betrifft, aber auch was militärische und polizeiliche Sicherheit betrifft. Menschen, die auf tradierte Werte besonders achten, nennen wir es einmal so. Aber das ist so ein Sammelsurium eben aus ehemalig blauen Wählern, die dann zu Sebastian Kurz und Türkis gewechselt sind und die wahrscheinlich auch vorher irgendwann einmal bei der Sozialdemokratie waren. Denn der Gedanke, dass die Sozialdemokratie und ihre Wählerschaft knallharte Linke sind, ist ja vollkommen übertrieben. Ich erinnere mich da persönlich nur an meinen Vater, der Arbeiter war und wie hat die Arbeiterschaft immer getickt. Sie hat staatsorientiert getickt, etatistisch. Mhm. Der Staat soll eine führende Rolle bei Wirtschafts- und sozialen Übernehmen. Gesellschaftspolitisch waren die alles andere als links. Ja? Also die haben durchaus eine konservative Haltung, auch was Familie etc. betrifft, gehabt. Und haben es auch heute noch. Österreich ist an sich gesellschaftspolitisch gesehen noch immer ein konservatives Land. Und ich wiederhole mich auch, es hat nur ein einziges Mal in der linken Mehrheit unter Anführungszeichen gegeben, es war halt unter Bruno Kreisky. So, und wenn ich jetzt auch eine Ampelkoalition machen möchte, dann muss ich eben in diesem Mitte-Rechts-Lager zulegen. Da punktet nun einmal Hans-Peter Doskozil. Das lässt sich nicht abstreiten. Natürlich hat er im linken Bereich, wirklich auch im weiter linken Bereich, hat er natürlich dann nicht diesen großen Anklang. Da punktet jetzt zum Beispiel Andreas Babler. Mhm. Bei Babler ist das ja sehr spannend. Babler ist ganz klar
bei den Neos, oder?
Links positioniert. Ja, den Neos ist immer so ein politischer Twitter. Die sind mittig und dann haben sie Mitte rechts und Mitte links Leute. Bei Neos ist es sehr, sehr spannend, dass Babler und Doskozil am meisten Punkten und Rendi gar nicht.
Aber bleiben wir noch bei Babler ganz kurz. Also Babler punktet links und Babler nimmt jetzt sowohl in der Gesamtbevölkerung als auch in der sozialdemokratischen Wählerschaft beiden Kandidaten, also sowohl Arendi als auch Doskozil, Stimmen ab, aber im Faktor circa 3:1. Mhm. Also das heißt, er nimmt Arendi dreimal mehr Wähler und Wählerinnen weg als Doskozil, also als er Doskozil abnimmt. Und er ist natürlich ein Faktor. Wie sich das bei der Mitgliederbefragung auswirken wird, really, I don't know. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass das durchschnittliche SPÖ-Mitglied halt plus minus 65 Jahre ist, kann es schon sein, dass Babler hier Nachteile hat.
Auffallend ist auch, dass René Wagner eigentlich nur im SPÖ und im grünen Wählerspektrum punkten kann, an erster Stelle landet. Kann sie im konservativeren Lager gar nicht punkten?
Nein, sie kann dort überhaupt nicht punkten, weil sie sich auch thematisch so nicht aufgestellt hat. Es gibt ein sehr, sehr interessantes Interview mit Anton Pelinka im aktuellen Falter, den ich wirklich immer wieder gern zuhöre und lese, weil er wirklich sehr, sehr stringente und konzise Gedanken formulieren kann. Und er hat einen nicht uninteressanten Gedanken formuliert: Arendi hätte sich jetzt in dieser Situation europäisch positionieren müssen und hätte den internationalen Connex der SPÖ wieder stärker in den Vordergrund stellen sollen und müssen. Ich weiß nicht, ob das grundsätzlich so erfolgreich gewesen wäre, aber es ist eine Option, die man hätte spielen können. Damit hätte sie sich ganz klar von ihren beiden Mitbewerbern unterschieden. Aber aktuell, und ich meine, Arendi Wagner ist ja nicht erst seit vorgestern jetzt Parteichefin, sondern schon ein ganz schönes Zeitalter lang, hat es einfach nie geschafft, diese Gruppen inhaltlich anzusprechen.
Ein gutes Viertel wollte sich aber zu niemanden von den drei Kandidatinnen und Kandidaten bekennen. Ist das grundsätzlich ein Problem für die SPÖ?
Na, das ist nicht grundsätzlich ein Problem für die SPÖ, weil es beginnt dann irgendwann die normative Kraft des Faktischen zu wirken. Und es ist auch ganz, ganz logisch, weil es gibt einfach verfestigte Parteiwähler bei den anderen Parteien, die sagen, mich interessiert A, die SPÖ nicht, schlicht und ergreifend, das nennen wir es halt hochtrabend ideologischen Gründen, oder weil mich einfach die Kandidaten und Kandidatinnen nicht ansprechen. Und da ist der Faktor mit den wir hier haben, ich glaube, es sind circa 30 bis 40%, ein ganz normaler Faktor. Also ich würde das grundsätzlich nicht überbewerten.
Auch in der fiktiven Kanzlerfrage ist die Lage soweit unverändert in den letzten Monaten. Da kann eigentlich keiner der Kandidatinnen und Kandidaten besonders beliebt. Wobei René Wagner mittlerweile doch hinter Nehammer und Kickl liegt, also deutlicher hinter den beiden liegt. Ist da die SPÖ-Chefin bereits von diesem internen Machtkampf zu beschädigt?
Naja, natürlich ist es jetzt keine unterstützende, oder hat die Mitgliederbefragung natürlich keine unterstützende Wirkung. Das ist ganz klar, weil ihre Position schlicht und ergreifend auch parteiintern in Zweifel gezogen wird. Aber diese Debatte gibt es ja schon länger und sie hat ja schon die längste Zeit keine überbordend guten Werte. Wobei das nicht bis dato nicht so sehr ins Gewicht gefallen ist, weil Karl Nehammer und Herbert Kickl hatten die und haben sie auch nicht. Aber grundsätzlich ist es so, dass sie als Parteichefin schlicht und ergreifend nicht diese Stärke und Festigkeit auf die Strecke bringt, wie es, nehme ich natürlich ein Beispiel, das etwas hinkt, aber wie es zum Beispiel Sebastian Kurz eben hatte, als unumstrittener sowohl Parteichef, der auch über die Parteigrenzen deutlich hinausgestrahlt hat. Das hat sie einfach nicht, hatte sie aber so nie, muss man sagen.
In der aktuellen Sonntagsfrage ist die FPÖ unverändert auf Platz 1, muss aber nach diesem beispiellosen, muss man fast sagen, Aufstieg in den letzten Jahr, in den letzten Monaten erstmals einen leichten Dämpfer hinnehmen. Er verliert 3 Prozentpunkte und kommt auf 28%. Das ist zwar noch innerhalb der Schwankungsbreite, aber ist so quasi auch für die Freiheitlichen jetzt mal der Zenit erreicht.
Nein, ich führe es eher auf einen ganz simplen Grund zurück und sage, es ist Ostern. Also wir haben die Befragung nach dem Ostermontag gestartet, also am Dienstag, und haben das eben bis Donnerstag abgewickelt. Und das ist noch so in der Nach-Osterphase. Ein paar Leute sind auch noch auf Urlaub. Und es fehlt der Freiheitlichen Partei die Aufmerksamkeit. Mhm.
man darf nicht vergessen, bis vor Ostern hat sich die Situation ja immer mehr zugespitzt auf medial. Die Freiheitlichen haben sehr gut auf der Oppositionsklaviatur gespielt. Und diese politische Aufgeregtheit und diese politische Fokussierung bringt einer populistischen Oppositionspartei immer natürlich eine besondere Aufmerksamkeit. Und von der profitieren sie dann natürlich. Ich glaube, das ist schlicht und ergreifend das derzeitige politische Umfeld geschuldet. Das wird auch wieder anders sein. Also ich gehe nicht davon aus, dass wir im Mai einen weiteres Absacken sehen werden, sondern wir werden die Freiheitliche Partei weiterhin um die plus minus 30% haben.
Aber kann das nicht sein, dass, also vor Ostern war ja auch noch die Rede des ukrainischen Präsidenten, zumindest die Live-Schalte im Parlament, dass man da auch mit solchen Aktionen quasi den Bogen überspannt hat?
Nein, weil sie haben ja die Bevölkerung hinter sich. Ja. Wir haben, ich weiß gar nicht, ob das jetzt fürs Profil war oder für einen anderen Medienpartner, ob das für heute
war. Es gab eine Anfrage dazu.
Ja. Genau. Wir haben eine Umfrage gehabt, wo eine deutliche Mehrheit gegen den Auftritt von Zelensky im österreichischen Parlament ist. Herbert Kickl hat vollkommen aufs richtige Pferd diesbezüglich gesetzt, weil den Österreicherinnen und Österreichern ihre Neutralität nach Jahrzehnten mittlerweile wahnsinnig wichtig ist und nach dem klassischen Wiener Spruch nur keine Wörn. Halten wir uns da bitte heraus, und insofern hat die Argumentation der Freiheitlichen hier bei der Bevölkerung Anklang gefunden. Also nein, man hat damit den Bogen sicher nicht überspannt.
Okay. Die Kanzlerpartei ÖVP legt derweil um 3 Prozentpunkte zu und kommt auf 25%. Die liefern sich jetzt quasi ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der SPÖ. Ist das dieser leichte Zugewinn, profitieren die einfach von dem Tamtam um den SPÖ-Vorsitz?
Ja, also wir dürfen da jetzt in der Interpretation nicht überzeichnen, weil es schwankt die ganze Zeit. Seit Dezember schwanken Sozialdemokraten und ÖVP zwischen 22 und 25% irgendwo in der Gegend. Also wenn wir jetzt sagen würden, die Roten gehen jetzt um 2 Punkte runter, dafür geht die ÖVP um 3 Punkte rauf, also das wäre zu einfach gedacht. Aber natürlich ist für die Kanzlerpartei das nicht von Nachteil, wenn es der größten Oppositionspartei oder wenn die größte Oppositionspartei mit sich selbst beschäftigt ist. Das ist gar keine Frage. Aber ich glaube, dass die ÖVP nun deutlich gefestigter dasteht, weil sie ihren Wählerschaften vermittelt hat, dass sie wieder versucht, innerhalb der Regierung das Heft in die Hand zu bekommen. Also die Auseinandersetzung mit den Grünen, wobei ich persönlich finde, dass die Regierungsarbeit eigentlich ganz gut läuft, aber man hat sich klarer positioniert, man bekommt wieder mehr Konturen. Das mag manchen thematisch gefallen und manchen nicht, aber der Partei an sich und dem Bundeskanzler tut es gut, demoskopisch gesehen. Und das beginnt jetzt langsam zu greifen. Also insofern gibt es eine gewisse Restabilisierung der ÖVP.
Es wird voraussichtlich nächstes Jahr keine Nationalratswahl stattfinden, wie geplant. Ist das jetzt für Kanzler Nehammer beruhigend? Jetzt ist er in der Kanzlerfrage durchaus gute Werte für ihn und die Partei ist auch wieder auf 25%, kann er jetzt beruhigt quasi den Wahlkampf starten.
Beruhigt würde ich in den Wahlkampf natürlich nicht starten, weil es geht ja um einiges, es geht aber nicht nur um die ÖVP, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, dass Österreich nach der nächsten Nationalratswahl eine stabile Regierung bekommt. Und haben wir auch schon oft hier besprochen, all das, was wir jetzt diskutieren, kann Makulatur sein, wenn neue Listen antreten und es auch noch ins Parlament schaffen. Wenn wir dann plötzlich ein 6-Parteien- oder sogar ein 7-Parteien-Parlament haben, dann ist eh Schluss mit lustig, auch schon oft gesagt, weil dann wird eine 2-Parteien-Regierung fast unmöglich. Dann sprechen wir von 3er-Koalition und wenn nicht sogar von 4er-Koalition. Also dann haben wir, suchen Sie sich's aus, skandinavische, italienische, israelische Bedingungen. Am liebsten wären wir skandinavische, weil die haben damit leben gelernt. Da gibt es auch immer wieder Minderheitsregierungen, die vom Parlament, von einigen Parteien gestützt werden. Also das, bringt uns die Zukunft und das sollte uns nicht glücklich machen. Weil auch wenn möglicherweise eine Regierung an der Macht ist, die dem Einzelnen nicht gefällt, stelle ich trotzdem immer die Stabilitätsfrage in den Vordergrund. Und mir ist es lieber, das Land hat eine stabile Regierung, die vielleicht nicht den allergrößten Zuspruch hat, aber Stabilität ist nun mal in Zeiten wie diesen ein unglaublicher Faktor.
Die FPÖ ist ja seit Monaten auf Platz 1 in den Umfragen. Ist die FPÖ quasi nach der letzten Regierungsbeteiligung so rehabilitiert, dass sich die Bevölkerung die Freiheitlichen wieder in einer Regierung vorstellen kann?
Naja, man muss immer unterscheiden zwischen vorstellen können oder wünschen würden. Ich glaube, der Wunsch ist nicht so ausgeprägt, aber wir haben die Menschen eben gefragt, ist das ganz grundsätzlich in Ordnung, und wenn das die Wahlen ergeben und dann Koalitionsverhandlungen, dass die Freiheitliche Partei in der Regierung ist oder nicht, da haben wir grosso modo eine 50-50-Position, aber 49% sagen, ja, das ist für mich in Ordnung, und 43% sagen, das ist für mich nicht in Ordnung. Was man aber nicht mehr so sieht, ist die klare Ablehnung der Freiheitlichen. Das hat übrigens auch Anton Pellinger in dem Interview herausgearbeitet. Und da stimme ich ihm nicht zu, nämlich dass es diese Anti-FPÖ-Mehrheit gibt. Weiß ich schon, es gibt einige Menschen, die sagen, ich will sie nicht in die Regierung haben, aber das hat sich ein bisschen verschoben. Und heute ist es so, wenn die stärkste Partei sind oder wenn sie über Koalitionsverhandlungen Regierungspartner sind, dann sollte das eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass man sagt, na gut, dann sind die halt auch in der Regierung. Und diese Positionierung, die hat sich schon verändert. Also das heißt auch für die Linkpartei, insbesondere für die Sozialdemokratie, das Schreckgespenst Freiheitliche Partei an die Wand zu malen, wird natürlich bei einigen Wählergruppen ziehen, aber nicht unbedingt bei allen, weil dann das Argument immer von der Gegenseite kommt, ja, aber so viel besser haben es die anderen bis dato auch nicht gemacht. Auffallend ist allerdings an der Freiheitlichen Partei, ihrer politischen Vergangenheit, dass sie ja schon des Öfteren in solchen Situationen war und dass sie jedes Mal grandios in der Regierungsverantwortung gescheitert ist. Also Jahre 2000 bis 2002 und dann von 2017 bis 2019. Und das gibt dann vielleicht dem einen oder anderen Wähler dann zu denken, ob das dann so gescheit ist, dass die Freiheitlichen wieder in die Regierung kommen. Aber grundsätzlich scheint eine gewisse Rehabilitierung unter Herbert Kickl, das muss man immer dazu sagen, der ja alles andere als einen soften Kurs wird, durchwegs geglückt.
Aber gibt es da Auffälligkeiten bei den Wählerinnen und Wählern, also unterschiedliche Parteizugehörigkeit oder dem?
Naja, auffallend ist zum Beispiel für uns, also dass sich die Hälfte der ÖVP-Wähler eine Regierungsbeteiligung so vorstellen können, für die das kein großes Problem wäre. Aber wir haben auch ein Drittel der sozialdemokratischen Wählerschaft, die sagt, ja, mein Gott, wenn sie halt stärkster werden oder zweitstärkster und in eine Regierung kommen, dann sind sie halt in einer Regierung. Und dementsprechend wäre ich bei der SPÖ vorsichtig, nur mit dieser Karte oder diesem Joker in eine Wahl zu sein. Ich muss mich inhaltlich und thematisch besser positionieren, dann wird das andere gar kein Thema sein.
Aber fällt das jetzt nach Niederösterreich auch einfacher, wo jetzt ja eine schwarz-blaue Regierung?
Weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass alle Nicht-Niederösterreicher so permanent und dauernd nach Niederösterreich schauen. Die Landesregierungen ticken auch immer etwas anders. Problematisch könnte es für die Freiheitlichen werden, wenn in Niederösterreich grobe Schnitzer passieren, wenn es zu einer Regierungsbeteiligung kommt, wie zum Beispiel in Oberösterreich, die jetzt schon in der zweiten Legislaturperiode sind, dann wird gar nichts passieren.
Ist es eigentlich überraschend, ich meine, es ist natürlich nicht überraschend, dass 94% der FPÖ-Wählerinnen und Wähler sagen, das wäre natürlich in Ordnung. Auf der anderen Seite könnte man sagen, okay, wenn ich jetzt FPÖ-Wähler wäre, finde ich das gut, dass die Regierung quasi von den Freiheitlichen vorangetrieben wird und so. Also ist das überraschend?
Nein. Also erstens, das ist nicht überraschend und zweitens, das ist ein grundsätzlicher Gedankenfehler, dass der schon in Niederösterreich zutage getreten ist. Das hat wirklich Journalistinnen und Journalisten und Kommentatoren gegeben, die gesagt haben, na, jetzt wird aber die Freiheitliche Wählerschaft schauen, weil der Udo Landbauer ist umgefallen und ist jetzt doch in der Regierung. Und na gut, sie haben nicht den Michael Leitner zur Landeshauptfrau gewählt, aber grundsätzlich sind sie da umgefallen. Da bitte schmeck's. Jeder Wähler und jede Wählerin möchte die eigene Partei in der Regierung haben, weil diese Partei ja meine Werte, Ideen und Themen vertritt und die dann zur Umsetzung, weil Opposition ist nett, aber ich setze dort meistens nichts um. Abgesehen davon in einem Konstrukt wie dem österreichischen politischen System, wo die Opposition ja jetzt vor einigen Jahren einige Zugeständnisse bekommen hat, sie Einberufung von Untersuchungsausschüssen und so, aber grundsätzlich keinen großen Einfluss hat. Ja. Ganz anders als in den USA zum Beispiel, ja, wo das Parlament oder der Kongress, Senat und der Repräsentantenhaus, also die beiden Kammern, dem Präsidenten und der Regierung vis-à-vis stehen. So. Und dementsprechend, ganz verständlich von freiheitlicher Seite, wir wählen die Freiheitliche Partei, damit diese in die Regierung kommt, damit sie unsere Themen vertritt.
Herr Haig, wir müssen schon zum Schluss kommen. Eine Abschlussfrage hätte ich noch. Am 23. April wählt Salzburg ja einen neuen Landtag. Eine Neuauflage der sogenannten Dirndl-Koalition wird es da wohl kaum geben. Und die SPÖ könnte sogar auf den dritten Platz hinter die FPÖ fallen. Ist dieses, vielleicht mit Blick von heute, könnte das Ergebnis dieser Wahl irgendeine Auswirkungen auf die Bundespolitik haben?
Das kommt ganz darauf an, was dort passiert und wie sich dann die neue Regierung ausgestaltet. Wenn wir unserer Umfrage Glauben schenken können, die jetzt aber schon einige Wochen her ist, dann haben wir dort eine wird die ÖVP aller Voraussicht die Wahl gewinnen und oberhalb der 30%-Marke bleiben. Aber wir haben eine sehr, sehr starke freiheitliche Partei mit Marlene Swatzek, die im letzten Jahr was die Beliebtheitswerte betrifft, sehr stark zugenommen hat. Und die Sozialdemokratie mit David Egger hat das Problem, dass es eine sehr, sehr starke KPÖ gibt, die ähnlich auftritt wie die KPÖ in Graz und der Steiermark.
Also wenig Ideologie und...
Ja, naja, sehr, sehr, sehr sozialpolitisch und gräbt damit der Sozialdemokratie über das Wasser ab. Sie haben dort einen sehr, sehr medienaffinen Spitzenkandidaten, den Herrn Danke. Aber gehen wir so mal davon aus, es kommt zu einer ÖVP-freiheitlichen Regierungsvariante, so wird das auf die Bundesebene an sich auch keine rasenden Auswirkungen, weil ich zitiere Peter Kaiser, Landeshauptmann von Kärnten, Landtagswahlen sind Landtagswahlen.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihr Interesse und wir haben gute Neuigkeiten. Wir werden zur Salzburger Landtagswahl auch einen frischen Podcast machen, Peter Haig und ich. Vielen Dank fürs Zuhören, Herr Peter Haig, vielen Dank für die Analyse und bis bald.
Bis zum 23. April.